Merci vielmals, Adi. Ja, jetzt habe ich so viele Tablets da vorne. Jetzt muss ich schauen, dass ich immer beim Richtigen etwas mache, dass das nicht in die Hose geht. Aber das ist tipptopp. Ich nehme an, vielleicht kennt ihr das oder mindestens den Spruch: Ende Geld, du immer noch Monat. Ich hoffe, ihr erlebt das nicht zu viel, aber für viele Menschen ist das eine Realität. Aber was ist mit diesem Spruch? Keine Zeit, aber immer noch mehr zu tun. Ist das etwas, was ihr kennt? Ich bin überzeugt, der Zeitmangel ist eine Erfahrung, die in zunehmendem Mass immer mehr Menschen machen. Vielleicht sogar ist das schon das grössere Problem als Geld. Und ich möchte jetzt so gut schweizerisch eine kleine Umfrage machen, mit Hand haben. Wer von euch hat schon einmal das Gefühl gehabt, zu wenig Zeit zu haben für alles, was ihr hättet sollen oder wollen tun? Also der Dave definitiv. Okay, ich würde sagen, das wäre sicher die Mehrheit. Und wer von euch wünscht sich regelmässig mehr Zeit zur Verfügung? Okay, gut. Ist noch spannend. Zeit ist eine Ressource, die wir alle haben, aber die immer umkämpfter ist. Wir haben alle gleich viel Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Keiner hat mehr, keiner hat weniger. Und trotzdem haben wir immer wieder das Gefühl, wir haben zu wenig davon. Warum eigentlich das? Warum das Gefühl, wir haben zu wenig Zeit? Ich bin überzeugt, das hat sehr viel mit unserem jetzigen Lebensstil zu tun, mit dem modernen Leben. Obwohl viele von den Errungenschaften, die wir geniessen heute, unser Leben so einfacher machen, ist oft das Gegenteil der Fall. Das Leben wird nicht wirklich einfacher. Ein Beispiel dazu. In fast jedem Lebensbereich, den wir uns vorstellen können, haben wir immer mehr Auswahlmöglichkeiten. Wir können uns immer für mehr entscheiden. Unsere Freiheit, für uns zu entscheiden, ist so gross, wie sie noch nie ist in einer Generation vor uns. Und trotzdem haben wir immer weniger Zeit. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Jetzt muss ich schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert. Kaffee bestellen, das ist ja nicht so eigentlich etwas Schweres, oder? Es ist nicht so etwas Kompliziertes. Aber es kann durchaus auch kompliziert sein. Ich möchte euch einen kleinen Clip zeigen dazu, wie unser modernes Leben immer komplizierter wird.
Hallo, ich hätte gerne einen Kaffee, bitte.
Espresso Latte oder Cappuccino?
Ein Latte.
Single Latte oder Double Latte?
Ein Single.
Short, tall oder grande?
Mittel.
Wir wohnen aus Lateinamerika oder Afrika?
Lateinamerika.
Guatemala, Kolumbien oder Costa Rica?
Costa Rica.
Westliches Hochland oder zentrales Hochland?
Ich hätte lieber ein Mineral.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Wir finden, das Leben sollte wieder einfacher werden.
Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ihr habt nur etwas Einfaches erledigen und es wird plötzlich extrem kompliziert. Hier noch einmal all die Fragen. Oder der Mann hat nur einen Kaffee wollen. Und sie hat noch nicht einmal gefragt nach der Milch, ob fettarm, ob Soja oder was auch immer, oder nach dem Zucker. Oder? Es hätte also noch viel komplizierter werden können, wenn der Mann den Prozess hätte mitgemacht. Die Kombination von komplexem und schnellem Leben, wo wir haben, unser Leben wird immer komplexer, immer schneller, immer anspruchsvoller, hat gefördert das Empfinden von FOMO. Ich weiss nicht, jemand hat mich schon mal gefragt, was heisst das überhaupt? Ich sage jetzt mal, es ist der Drang, möglichst überall dabei zu sein. Irgendwo mitzumögen in diesem Leben, noch den Anschluss nicht zu verpassen. Niemand von uns steht wirklich gerne alleine da, oder? Wir Menschen haben ein tiefes Gefühl, dass wir dazugehören. Dass wir nicht isoliert sind, dass wir mit anderen mitkommen. Und wir Christen sind da keine Ausnahme. Uns geht es genau gleich. Um dabei zu sein, in dieser schnellen, verändernden Gesellschaft, in der wir drinnen leben heutzutage, dürfen wir etwas Wichtiges nicht verpassen. Und was ist denn wichtig? Irgendwie haben wir manchmal das Gefühl, alles ist wichtig. Sonst verpassen wir den Anschluss wie der Zug. Und genau das führt zu dem Empfinden, das viele Leute heute haben, auch wenn sie das Wort gar nicht kennen. FOMO. Und FOMO ist nicht ein neuer Brotaufstrich aus der Migros. Das ist etwas, es ist ein englisches Akronym, mit denen ich als extra rot gemacht, Fear of Missing Out. Oder einfach übersetzt, Angst, etwas zu verpassen. Wir leben in einer schnellen, komplizierten Welt, wo man immer wieder das Gefühl hat, hey, wenn ich da nicht mitkomme, wenn ich bei diesem Trend nicht mitmache, wenn ich da nicht dabei bin, dann verpasse ich etwas. Dann gehöre ich nicht mehr dazu. Und FOMO tut die Angst oder den Drang verstärken, überall möglichst dabei zu sein. Alles zu verstehen, den Überblick zu behalten. Irgendwo in dem Ganzen nicht verloren zu gehen. Etwas zu verpassen, kann man sagen, bedeutet nicht dazuzugehören. Und nicht dazuzugehören bedeutet, man ist nicht dabei. Und wenn wir nicht dabei sind, heisst das, wir stehen alleine. Und genau vor dem haben wir Angst. Niemand steht wirklich gerne alleine da. Und weil wir Angst haben davon, versuchen wir, nichts zu verpassen. Und es gibt so einen Kreislauf, wo wir uns drinnen befinden. Und so der FOMO-Kreislauf kann aus freien Menschen auf das Mal Triebene vom Alkoholiker machen. Nicht Alkoholiker, aber vom Alkoholiker. Wo irgendwo in dem gefangen sind, ich darf nichts verpassen. Immer ein Stück weit unter Druck leben. Immer merken, hey, ich muss up to date bleiben. FOMO beschreibt also ein Gefühl, das unser Leben sehr stark beeinflussen kann. Und die meisten von uns wissen das nicht einmal. Und trotzdem leben wir in dieser Gesellschaft, die dementsprechend lebt. Die Angst, etwas zu verpassen, führt uns nie in die Freiheit, sondern in eine ungesunde Abhängigkeit hinein. Immer müssen dabei sein. Und das Schlimmste ist noch, wenn uns das nicht bewusst ist. Wenn wir irgendwo einfach leben und wir sind Kinder von unserer Zeit, nicht nur die Jungen, wir alle. Und manchmal kommt es mir so vor wie das Bild vom Frosch, wo man sagt, wenn man Frosch in Wasser tut und er das langsam aufheizt, dann merkt er gar nicht, dass er verbrennt. Stimmt übrigens nicht, ein Forscher hat das ausprobiert, finde das böse für die Frösche. Aber und gleich habe ich manchmal das Gefühl, wir gewannen uns so schnell das und nehmen Sachen für normal, für selbstverständlich, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Die etwas mit unserem Leben machen. Um frei zu sein und frei zu leben, müssen wir lernen, unser Leben nicht von FOMO zu bestimmen. Oder von dem Drang zu meinen, überall muss ich dabei sein. Ich muss alles wissen, ich muss alles verstehen, ich muss immer up to date sein. Und um das zu können, müssen wir den Ursprung von FOMO verstehen. FOMO ist ein neues Wort, erst 2013 ist es in Oxford English Dictionary aufgenommen worden, findet man dort. Aber es ist ein neues Wort, das ein altes Empfinden ausdrückt. Ich möchte mit euch ein bisschen zurückgehen in die Menschheitsgeschichte. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott einen wunderschönen Garten hat geschaffen. Also ich war ja mal Gärtner, ich liebe schöne Gärten. Und Gott hat so einen Garten gemacht für die ersten Menschen. Er hat ihn so angelegt, dass den Menschen nichts gefällt in diesem Garten. Im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, lesen wir, wie Gott den Garten geschaffen hat. Und etwas, was natürlich in einem Garten nicht darf fehlen, sind Pflanzen. Und Gott hat auch ganz viele Bäume gepflanzt, die gute Früchte tragen. Ganz viel. Ich denke, die Auswahl musste beachtlich sein. Sie waren zuerst nur zwei Menschen, oder? Also die haben genug Bananen und Kiwi und all das Zeug können essen. Und alles ist ihnen zur Verfügung gestanden. Es hat eine einzige Ausnahme gegeben. Gott hat gesagt, von diesem Baum in der Mitte, von der Kenntnis von Gut und Böse, von dem dürft ihr nicht essen. Der hat auch Früchte gehabt, aber von dem dürft ihr nicht essen. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Aber tun wir doch mal so, wie wir sie nicht würden kennen. Stellt euch noch eins die Ausgangslage ganz logisch vor. Viele Bäume, von denen dürft ihr alles essen, wie eine so eine Obsthostet oder mit all diesen feinen Apfelbäumen, Birnenbäumen, und da dürft ihr alles nehmen. Und es gibt den einzigen Baum, den man nicht hätte essen sollen davon. Es wäre doch wo ist das Problem, oder? Es gibt kein Problem. Es war ja nur ein Baum gegen ganz viele andere. Also für uns heute wäre das kein Problem, oder? Wir hätten da nie mehr gesagt, hey, wir haben genug Bäume, den essen wir doch nicht. Und dann ist etwas über Adam und Eva gekommen, der hat FOMO zugeschlagen. Die Angst, etwas zu verpassen. Und ich werde das mit euch lesen. 1. Mose 3. Ich lese mal von Vers 4 bis 6. Da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Die Schlange ist vom Teufel gebraucht worden, für den Samen vom FOMO in die Gedanken der ersten Menschen zu legen. Und sie sind darauf reingekommen. Plötzlich hat Eva den Baum angeschaut, die Früchte, und gefunden, hey, die sehen echt gut aus. Ich könnte ja etwas verpassen. Wir können ja nur einmal probieren, wenn ich nicht weiss. Wenn ich mir nicht probieren will, wissen wir nie, wie die Früchte schmecken. Und dann würde ich womöglich, nein, sogar ziemlich sicher, das Beste würde uns entgehen. Und was haben sie gemacht? Wir haben es gelesen, sie haben davon genommen und sie haben gegessen. FOMO, könnte man sagen, hat Gott ersetzt. Die Angst, etwas zu verpassen, nicht dazuzugehören, in diesem Fall nicht wie Gott sein, hat gewonnen. Und der grosse Verlierer waren die gleichen, die Angst hatten, etwas zu verpassen. Sie haben das Wichtigste verpasst, was man überhaupt verpassen kann. Die Verbindung zu ihrem Schöpfer. Und das hat ein tiefes Loch, ein Vakuum ins Leben von Adam und Eva gerissen. Unter dem leiden wir, unter diesen Auswirkungen leiden wir bis heute. Darum haben wir immer wieder Angst, ich könnte etwas Gutes verpassen. Ich könnte zu kurz kommen. Andere könnten mehr haben als ich. Und ich muss etwas dagegen tun. Die Geschichte von Adam und Eva, die wiederholt sich immer und immer wieder. So viel nehmen wir etwas, was wir eigentlich wussten, oder tun Sachen, die wir eigentlich wussten, es tut uns nicht gut. Aber wenn ich es nicht tue, könnte ich etwas verpassen. Vielleicht weiss ich es nie. Und darum versuchen wir zum Teil sehr verzweifelt, das Vakuum in unserem Leben zu füllen. Irgendwie das Loch zu stopfen, das es gegeben hat. Kurz, wir strengen uns an und je mehr dass wir uns anstrengen, desto mehr stehen wir in Gefahr, vom Aholiker zu werden. Uns von dem zu bestimmen. FOMO hat also seinen Ursprung ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Auch wenn das Wort jung ist, aber das Empfinden kennen wir Menschen schon ganz lange, dass wir etwas verpassen könnten. Oder der Drang, ich muss überall dabei sein. Ich will dazugehören. Aber FOMO hat sich durch unsere heutige Information und Kommunikationsflut entwickelt und verstärkt. Weil heutzutage mit unseren Smartphones sind wir immer erreichbar. Wir sehen immer, was all die anderen Tolls machen. Und was posten die anderen auf Facebook und Instagram? Wir haben es einen Sonntag gehört. Natürlich die Highlights vom Leben, oder? Und je mehr dass wir die Highlights anschauen, am Schluss haben wir das Gefühl, hey, mein Leben ist langweilig und was geht in meinem Leben schon? Unsere heutigen Mittel, die wir haben, verstärken das Gefühl, wir könnten einfach etwas verpassen. Etwas Gutes könnte mir durch die Lappen gehen. Und das Ganze verstärkt jetzt eben den Drang, dabei zu sein. Und das hat Folgen. Wir sehen es hier. Man kommt so in ein Hamsterrad rein. Etwas, das nicht gesund ist. Ich möchte etwas noch ganz klar sagen. Ich bin kein Fortschrittsgegner. Und ich bin kein Schwarzmaler. Ich genieße auch die modernen Errungenschaften. Ich habe ein Smartphone, ich habe ein Tablet hier von mir und ich fahre ein E-Bike. Das macht mein Leben auch schneller. Manchmal vielleicht fast schnell, aber ich genieße das alles auch. Und ich bin echt froh, ich habe mir in den Vorbereitungen Gedanken gemacht, ich bin echt froh, dass die meisten Christen heute nicht mehr fortschrittsfindlich sind. Dass wir nicht in jeder Entwicklung den Teufel oder den Antichrist dahinter sehen. Ich denke, das war vor einigen Jahren noch völlig anders, als der Radio aufkam. Die ältere Generation muss sich vielleicht noch besinnen an die Diskussionen. Darf man Radio hören? Ist ein Fernseher okay daheim? Oder ist das ein Götz, wo der Antichrist neben zu uns reden kann? Und vielleicht kann er das auch brauchen, das ist möglich. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr so vor Angst leiten lassen. Aber ich denke, wo wir früher zu kritisch waren, sind wir heute zum Teil zu naiv. Dass wir uns keine Gedanken mehr machen oder zu wenig, was gewisse Entwicklungen mit unserem Leben machen. Wie sie unser Leben verändern und beeinflussen. Und ich denke, gerade das Smartphone ist etwas, das unser Leben viel mehr beeinflusst und verändert, als der Radio oder Fernseher das je getan. Aber heute gibt es kein Aufschrei mehr. Wir haben es, die meisten haben es und brauchen es und haben es immer bei sich. Und ich denke, das ist auch nicht das Problem. Solange es uns nicht bestimmt. Solange dass es nicht das ist, was unser Leben wirklich ausmacht. Und ich denke, das meint der Paulus dazu im 1. Korintherbrief, Vers 6. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 12, sagt er. Eigentlich ganz interessante Verse, interessanter Vers, Entschuldigung. Alles ist mir erlaubt. Das ist noch ein heikler Vers. Also, ich finde, Paulus geht da recht weit. Also. Also, ich sehe das übrigens nicht immer so, aber wir müssen es im Kontext anschauen. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Also er sagt, oh, alles, es ist nicht immer alles Sünde, was mir nicht gut tut. Aber sobald so etwas Gutes mein Leben beherrscht, was eigentlich mein Leben nicht beherrschen soll, dann wird es ein Problem. Und das ist bei FOMO ganz klar die Frage, der Fall. Die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich bei allem, was wir uns immer wieder stellen sollten, was beherrscht mein Leben wirklich? Von was bin ich abhängig? Kann ich mein Handy mal auf die Seite legen für einen Tag, zwei und sagen, und den Frieden habe dabei? Oder wenn eine Nachricht reinkommt auf WhatsApp, bei mir blöd immer arbeiten, muss ich sofort schauen? Oder kann ich es einfach mal blöken und sagen, ihr habt genug Heu, es ist okay? Lasst uns jetzt einige Folgen, die FOMO kann haben, anschauen miteinander. Aber bevor ich euch eine Liste präsentiere, möchte ich euch eine allgemeine Beobachtung von Forschern weitergeben. Die haben einen Trend herausgefunden, und ich denke, die meisten von uns könnten sagen, das ist so. Dass Menschen in der modernen westlichen Welt generell immer unzufriedener werden. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, aber Zufriedenheit in Umfragen, die sinkt immer. Wir sind immer weniger glücklich. Und die Forscher sind diesem Phänomen nachgegangen und sie haben dem einen Namen gegeben. Das Paradox der Auswahl. Und sie sagen, je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto unzufriedener sind wir mit dem, was wir uns schlussendlich dafür entscheiden. Nein, je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto unzufriedener sind wir am Schluss mit dem, was wir uns dafür entscheiden. Und das ist einfach, der Grund ist einfach. Vielleicht hat es ja noch eine bessere Wahl gegeben. Vielleicht habe ich mich jetzt zwar für etwas entschieden, aber vielleicht hat es ja noch etwas Besseres gegeben. Vielleicht verpasse ich jetzt etwas anderes. Und das macht unzufrieden. Und ich denke, gerade je reicher die Länder sind, da kann man schauen, desto mehr unzufriedene Menschen gibt es. Das ist das erste Weltproblem, das wir hier haben. Und viel hat das mit FOMO zu tun. Das ist eigentlich FOMO pur. Und vielleicht denke ich jetzt gerade die ältere Generation unter uns, ja, Smartphone, vielleicht habe ich eins, aber ich weiß eh nicht, wie ich es brauche, oder ich habe schon gar keins mehr. Das betrifft mich nicht. Dann möchte ich jetzt mal mit euch die Liste ein bisschen durchgehen und vielleicht findet ihr gleich dieses und eins, wo ihr merkt, doch, das hat vielleicht mit mir auch etwas zu tun. Es zeigt einfach ein paar Tendenzen auf, die auf FOMO hinweisen können, wenn wir unter dem leiden. Zuerst möchte ich gar nicht mehr gross darauf eingehen, Zeitmangel, das haben wir schon gehabt. Aber das kann ganz ein starker Hinweis sein. Und ich habe bewusst geschrieben, gefühlter Zeitmangel. Weil, wie gesagt, wir haben immer gleich viel Zeit. Aber es fühlt sich nicht immer so an. Aber Entscheidungshemmungen. Das haben wir. Viele Leute können sich heute nicht mehr wirklich entscheiden. Weil, vielleicht kommt noch etwas Besseres, oder? Man will sich dann nicht schon entschieden haben und dann kommt noch etwas Besseres, oder? Das fängt schon an, wenn man einen neuen Computer braucht. Soll nicht kaufen oder noch einen Monat warten, weil dann kommt dann schon wieder der mit dem neueren Chip raus, oder? Und das ist wirklich für viele ein Problem geworden. Es wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, wir entscheiden uns für etwas und dann merken wir, es hat noch etwas Besseres gegeben. Und das hemmt uns, Entscheidungen zu treffen. Angst vor Verbindlichkeit. Auch das ist etwas, das unser ganzes Leben beeinflussen kann. Unsere Beziehungen, Beruf, Freizeit. Wir wollen uns nicht binden. Weil wenn wir uns binden, wenn wir Verbindlichkeit haben, das bindet uns. Und dann sind wir nicht mehr flexibel. Dann können wir nicht mehr reagieren, wenn noch etwas Besseres kommt auf dem Weg. Und das kann der Grund sein, dass sehr viele zum Beispiel sagen, ich habe Angst, jetzt eine theologische Ausbildung zu machen. 3-4 Jahre wieder Dave, mehr in ein ISDL zu investieren, dann bin ich gebunden. Dann gehen wir so viele andere Möglichkeiten verloren vielleicht. Das hat etwas damit zu tun, dass viele Angst haben, wirklich eine Beziehung einzugehen. Und zu sagen, doch, das machen wir. Dann sind wir alle anderen Optionen zu oft mal. Aber ich denke, etwas, was ganz viel heute der Fall ist, das ist Freizeitstress, Ruhelosigkeit und der stetige Aktivismus. Einfach nichts machen, das können wir fast nicht mehr heutzutage. Mal zur Ruhe kommen, die Füße aufhaben, still werden. Ich habe es vorhin gemerkt, wir treffen uns immer im Gebet und auf einmal ist nicht mehr gebetet worden und wir sind alle still gewesen, ist nicht mehr gegangen und ich bin fast ein bisschen nervös geworden, ganz ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, oh, jetzt, komm Adi, mach mal, sag mal Amen, oder? Wir wollen weitermachen, oder? Aber das zeigt etwas. Das ist ein bisschen, wir können noch etwas verpassen. Schon das Nächste ist dran, oder? Viele Leute haben heutzutage in ihrer Freizeit einen grösseren Stress als ihrem Arbeitsplatz. Weil die Freizeit, das ist immer, da gäbe es so viel, was man noch könnte und sollte und möchte. Und man hat gar keine Zeit mehr. Man kommt nicht mehr zur Ruhe. Und das führt zum Nächsten. Vergleichen, Konsumverhalten und Schulden fallen. Wir können heute fast nichts anderes als vergleichen mit den modernen Kommunikationsmitteln. Wir sehen immer gerade, da kauft sich jemand ein neues Auto. Schon ist es gepostet, oder? Und dann sehen wir, wow, jetzt hat er schon wieder ein neues Auto. Oh, der hat schon wieder eine neue Jacke. Oh, neue Schuhe, oder? Oder schon wieder eine Party, schon wieder in den Ferien. Jetzt sind die schon wieder am Strand und bin hier im Büro. Und das Vergleichen fördert den Konsum. Ich will doch irgendwo dazugehören. Ich will da ein neues Smartphone. Ich will da. Ich hätte gerne ein besser, schnelleres E-Bike, ehrlich gesagt. No, sicher, das hätte ich gerne. Aber meine Frau sagt nein. Das ist ja jetzt gleich. Und man hat herausgefunden, dass das Ganze, dass sich immer mehr Leute wegen dem auch verschulden. Man will auf nichts mehr verzichten, weil sonst gehört man nichts mehr dazu. Und das macht das Ganze teuer und man verschuldet sich. Und am Schluss geht sie da rein, die dauernde Suche nach noch mehr Glück, nach Spass, nach Erfüllung. Und das führt immer mehr dazu, ja, Angst, etwas zu verpassen. Ich muss dazugehören. Das alles kann hinweisen auf FOMO sein. Sicher ist die Aufzählung hier nicht vollständig. Es gäbe sicher noch mehr. Aber spannender ist eigentlich die Frage, findest du dich irgendeinem Ort da drinnen? Und wenn nicht, wenn du jetzt sagst, nein, das hat mit meinem Leben nichts zu tun, das ist möglich, vielleicht bist du einfach völlig immun gegen das, aber siehst du die Tendenz unserer Gesellschaft? Oder gibt es vielleicht sogar gewisse Tendenzen in unseren Gemeinden heute? Macht das etwas mit uns als Gemeinde? Für mich zeigt noch einmal, die Aufzählung zeigt auch, dass nicht nur junge Leute davon betroffen sind. Nicht nur Digital Natives, oder wie man sie heute nennt, leiden unter dem. Es macht mit uns allen etwas. Das Leben ist für uns alle komplexer, schneller und herausfordernder geworden. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, dass wir das auch in der Gemeinde spüren. Verbindlichkeit der Gemeinde, das ist immer wieder so ein Thema. Die Gemeinde ist auch für Christen heutzutage einfach eine Option unter vielen. Wir können viel anders wählen. Wir müssen nicht einmal eine Ortsgemeinde haben. Wir können ja Gottesdienste daheim im PC streamen, oder? Und das macht etwas. Das merkt auch die Sonntagsschule. Ich freue mich, dass wir so viele Kinder hatten. Könnte auch anders sein. Dass wir nur ganz wenig haben. Das ist für unsere Sonntagsschullehrer manchmal gar nicht so einfach. Oder auch die Entscheidungshemmung. Soll ich jetzt mitarbeiten? Ja, dann mache ich mir wieder etwas zu. Habe ich dann schon zu viel? Oder ich denke auch, ich merke das immer wieder, ich habe das Gefühl, so für Angebote wie für das Gemeinschaftswochenende, wir müssen immer früher Werbung machen. Aber die Leute entscheiden sich immer später, ob sie sich anmelden oder nicht. Aber wir tun immer früher und noch mehr Werbung und noch mehr Werbung und noch mehr Weibeln. Aber die Leute entscheiden sich immer später. Warum eigentlich? Oder warum ist es so, ich weiss, es ist jetzt ganz heikel, was ich sage, der moderne Lebensstil ist sehr kostenintensiv. Könnte es sein, dass Gemeinden, wie wir im Moment ja auch als Gemeinde, oder christliche Werke, Missionare, Missionswerke, immer ihrem Budget hinterher hinken, weil wir viel Geld einfach für anderes brauchen, für dabei zu sein, für einen Teil des modernen Lebens nicht irgendwo unterzugehen dabei. Vielleicht ist das ein Grund. Das sind nur einige Beispiele, für zu verdeutlichen, dass das FOMO real ist. Und viel weitreichender ist und lebensbestimmender ist, als uns bewusst ist. Und genau das macht es gefährlich. Eins ist sicher, die Folgen sind real für unser Leben. Und wir können uns auch nicht einfach rausnehmen. Wir können nicht wieder zurück in die Hölle wohnen. Zum Glück nicht. Aber wenn wir nichts dagegen machen, wenn wir das nicht irgendwo kontrollieren können, die das nicht können, dann wird es negative Folgen für unsere Beziehungen haben zu Gott und untereinander. Wir haben zwar immer mit mehr Leuten Kontakt, aber immer mit weniger Leuten echte, tiefe Beziehungen. Und das ist eine Folge von FOMO, von dem Drang, überall dabei zu sein. Ich möchte euch zwei Möglichkeiten aus der Bibel mitgeben, die uns helfen können, unser Leben nicht dauernd zu überladen. Und das ist eigentlich ein Problem, das wir alle haben. Wir überladen immer unser Leben. Wir nehmen uns zu viel vor, wir quetschen zu viel rein. Und das führt auch zu FOMO. Oder vielleicht ist FOMO der Grund. Das Erste, was wir wieder neu lernen müssen, ist, Prioritäten richtig zu setzen. Ich möchte dazu Jesus selber zitieren. Matthäus 6, 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das Prinzip, das Jesus hier braucht für unsere Beziehung zu Gott und zum Geld, gilt nicht nur für unsere Beziehung zwischen Gott und Geld, sondern ganz generell. Je mehr Möglichkeiten, je mehr Optionen wir haben, uns offenstehen im Leben, desto wichtiger ist es, dass wir Prioritäten setzen, dass wir uns nicht verzetteln. Eine Entscheidung für etwas, und von dem haben wir ja manchmal Angst, ist zugleich auch eine Entscheidung gegen andere Sachen. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Wir können uns nicht für ein Leben mit für Gott entscheiden, ihm ganz zu dienen und zur gleichen Zeit uns auch ganz einsetzen, dass wir möglichst viel Geld machen oder dass wir die Karriereleiter immer höher raufkommen. Wir können nicht beidem die gleiche Priorität geben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und trotzdem versuchen wir, diesen Spagat immer wieder zu machen. Ich weiss nicht, ob jemand gelacht hat wegen diesem Bild. Das Paar versucht, diesen Spagat zu machen, einander nachzuziehen und gleich noch schnell checken, Nachrichten, die gerade reinkommen. Was sagt ihr dazu? Sind die glücklich? Also ich weiss nur, meine Frau hat es früher echt nicht geschätzt, wenn ich an die Zeitung gelesen habe, wenn sie mit mir geredet hat. Das hat sie überhaupt nicht geschätzt. Ich habe das können, denke ich, bei Multitasking. Sie hat das nicht geschätzt. Und ich denke, schlussendlich sind die beide nicht glücklich. Sie werden beidem nicht gerecht. Einander nicht und auch dem, was sie im Handy machen, nicht. Prioritäten setzen wir alle. Jeder von uns hat Prioritäten im Leben. Die meisten einfach unbewusst. Aber wir setzen alle Prioritäten. Und das müssen wir sogar. Weil wir schlicht und einfach nicht alles in unserem Leben Platz hat, was noch wichtig wäre, was auch noch schön wäre oder was man auch noch könnte machen. Wir bringen nicht alles in das Leben, Leute. Es geht einfach nicht. Und darum müssen wir Prioritäten setzen. Und ganz besonders als Christen sollten wir uns immer wieder prüfen, ob unsere Prioritäten mit unserer Entscheidung für Jesus zu leben, ob das noch übereinstimmt. Weil es ist eins zu sagen, ich lebe für Jesus. Aber zeigen das Prioritäten in unserem Leben noch? Oder anders gefragt vielleicht, tust du noch Jesus nachfolgen, in seinen Fußstapfen gehen, oder hast du Jesus eingeladen, dir nachzufolgen? Und dass er in deinen Fußstapfen geht. Dass er dir hinten nachhechelt bei all diesen Aktivitäten, die du hast. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen schlussendlich. Aber wir können nicht beides. Wir können nicht Jesus nachfolgen oder das Gefühl haben, er müsse uns nachfolgen. In Matthäus 6,33 ist gerade ein paar Verse weiter nieder, sagt uns Jesus so, was wir für Prioritäten setzen sollen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles zugegeben. Und ich finde wichtig, dass wir den Kontext von dieser Aussage von Jesus verstehen. Die Zeitgenossen von Jesus, das war eine andere Zeit, die haben nicht so im Überfluss gelebt wie wir. Und ihre Hauptpriorität war, genug zu essen auf den Tisch zu bekommen, genug zu trinken und die ganze Familie einzukleiden. Und das hat irgendwo wie ihr das ganze Leben gefangen genommen. Vielleicht genauso wie heutzutage gewisse von uns von diesen modernen Kommunikationsmitteln gefangen genommen werden. Und in dieser Situation sagt Jesus die Worte, es soll euch zuerst um Gott und sein Reich gehen. Es geht hier um eine Priorität. Jesus hat damit nicht wollen sagen, hört auf zu arbeiten, für zu essen und zu trinken. Kümmert euch nicht um eure Familie. Das war nicht das, was Jesus gemeint hat. Jesus geht so nicht darum, dass wir keine Hobbys mehr dürfen haben, dass wir keinen Spass dürfen haben im Leben. Es geht wirklich um Priorität. Was kommt zuerst in unserem Leben? Was bestimmt unser Leben wirklich? Was könnte das ganz konkret heissen, einem Reich Gottes die erste Priorität in unserem Leben zu geben? Können wir ein paar Beispiele haben? Die oben können auch mitmachen, wir hören es dann nicht. Aber es könnte jetzt ganz, ganz konkret heissen, für dich in deinem Alltag Gott die erste Priorität zu geben. Er darf reinreden. In was darf er denn reinreden? Also Gott darf in unser Programm reinreden. Er darf es über den Haufen werfen. Darf er das wirklich? Er soll dürfen, ja. Gibt es schon Sachen, was kann es konkret heissen? Bibel lesen statt Zeitung, ja, danke Maria. Bibel lesen statt Zeitung lesen. Zeit nehmen, Gott zuzulassen. Ich muss mich immer wieder zwingen, wenn ich ins Auto sitze, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich das Radio nicht anlasse. Weil im Auto könnte man eigentlich die Bibel hören. Ich weiss, die machen das, habe ich schon gehört. Oder wir könnten einfach auch mal still sein und hören, ob Gott etwas zu sagen hat. Gibt es noch etwas mehr? Also, wenn wir da nicht ein bisschen konkreter werden, dann frage ich mich, wie leben wir das wirklich? Umgang mit Geld könnte das etwas sein. Ich habe einmal von jemandem, ich darf das schon sagen, ich sage aber keinen Namen, gehört, ich gebe dir 10, egal wie es mit meinen Finanzen aussieht. Und ich habe schon Wunder erlebt. Ich habe den 10 gegeben, obwohl ich eigentlich kein Geld hatte. Ich hätte noch Steuern zahlen und so, aber Gott hat geschaut. Ich habe es trotzdem gegeben. Mir hat das berührt. Ich habe gedacht, wow, das ist mutig. Das ist stark. Aber das heisst, Prioritäten setzen. Zu sagen, hey, Jesus, du hast wirklich den ersten Platz. Aber du hast etwas zu sagen, du darfst mir reinreden. Aber ich denke, es ist so entscheidend, dass wir die Prioritäten richtig setzen. dass das konkret wird. Dass das nicht nur etwas ist, wo wir einfach so sagen, ja, ich folge Jesus nach, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber das wird in unseren Handlungen, in unseren Entscheidungen, die wir treffen, wird es nie sichtbar. Prioritäten setzen hilft uns zu definieren, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Für was wir auch mal ein Opfer bringen. Für etwas, wo wir Prioritäten setzen, sind wir auch bereit, auf etwas anderes zu verzichten. Weil das die Nummer eins ist, weil es um das zuerst geht. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich weiss gar nicht, was ich für Prioritäten in meinem Leben habe, dann schau doch mal, was du mit deinem Geld machst. Wenn all deine Fixkosten, wenn alles gezahlt hast, Miete, Versicherungen, all das Zeug gezahlt hast, was machst du mit dem Rest von deinem Geld? Wo fließt das her? Das kann ein Hinweis sein, was du für Prioritäten hast. Oder wie und wo verbringst du deine Freizeit? Für was bist du bereit, Opfer zu bringen, auf anderes zu verzichten? Wo sagst, das wäre auch schön, aber das lasse ich jetzt sein, ich mache lieber das. Oder was sind deine Lieblingsgesprächsthemen? Das ist manchmal schon etwas, was so zeigt. Es gibt Leute, die reden nicht viel. Nicht wie ich manchmal. Also aus denen ein Wort rauszubringen, ist nicht einfach. Aber dann gibt es ein gewisses Thema und dann staunst du, was da für eine Redenschwall rauskommt. Das ist wirklich, und dann zeigst du, wo ihre Prioritäten sind. Wo ihre Leidenschaft ist, für was, dass sie wirklich leben. Die richtigen Prioritäten zu setzen im Leben bringt Ruhe, Ordnung und auch Freiheit in unser Leben hinein. Prioritäten können unser Leben nicht machen, das ist nicht einfach eng. Sie können es sogar ausgerichtet machen, sie können uns mehr Freiheit schenken. Als immer das Gefühl haben, man muss allem hinten nachspringen und alles müsste auch noch reinpassen. Die Frage ist jetzt vielleicht, wie können wir das schaffen, die richtigen Prioritäten zu setzen und dann auch dementsprechend zu leben. Und das ist das Zweite, was ich euch noch mitgeben möchte. Wir können das schlussendlich nur schaffen, wenn wir mit Jesus leben. Ich werde lesen, wir sind heute ein bisschen in Matthäus 11, 28, sicher eine Stelle, die sehr viele kennen. Jesus sagt hier, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus spricht hier eine Einladung aus. Kommt zu mir. So wie ihr seid mit euren Lasten. Ich will sie euch abnehmen. Und meistens verstehen wir den Vers, wird immer auch wieder von Evangelisten gebraucht, oder? Wenn wir Leute auffordern, sich für ein Leben für Jesus zu entscheiden. Und wir haben so das Gefühl, für dich und mich spielt der Vers nicht mehr so eine Rolle. Aber ich glaube, das ist nicht so. Wir brauchen das immer wieder. In dieser Einladung, was hier mit Abnehmen übersetzt wird, steht im griechischen Grundtext das Wort Pausa. Eine Pause machen. Wir dürfen zu Jesus kommen und bei ihm Pause machen. Bei ihm zur Ruhe kommen, von dem Drang wegkommen, ich muss noch überall dabei sein, und ich könnte noch, ich sollte noch, und das müssen wir auch noch. Man kann einfach zu Jesus kommen. Jesus will uns Ruhe verschaffen, uns Sachen abnehmen, die uns belasten, damit wir zur Ruhe kommen können. Es ist eine Einladung, wo wir nicht etwas müssen tun, sondern wo Jesus etwas für uns auch tun. Dass wir dann so wie die zweimal, das ist ja wirklich eine Frechheit, einfach so auf dem Liegestuhl liegen und nichts machen. Das ist so unproduktiv. Das ist doch so langweilig, oder? Wir können noch so viel anderes machen. Maria schüttelt den Kopf, sie hat wirklich zu viel. Nein, das ist schön, oder? Das ist das, was wir wollen. Und genau zu dem ladet uns Jesus sein. Es geht in diesem Vers um ein Leben mit Jesus und nicht für Jesus. Und ich denke, da liegt ein grosser Unterschied. Ob wir für Jesus leben oder mit Jesus leben. Es ist leider wirklich möglich, dass wir für Jesus leben. Wir können Zeugnis geben für Jesus, wir lesen die Bibel für Jesus, wir predigen für Jesus, wir gehen in die Gemeinde oder arbeiten für die Gemeinde mit für Jesus. Aber wir machen das alles aus eigener Kraft. Wir machen es für Jesus, aber nicht mit ihm zusammen. Aber Jesus möchte mehr. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, damit wir für ihn leben Sondern Jesus ist gekommen, er ist zu uns gekommen, damit wir mit ihm leben können. Damit wir unser Leben mit ihm teilen können. Und er will sein Leben mit uns teilen. Und darum die Einladung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Luther sagt, ich will euch erquicken. Das ist so wie eine Pflanze, die den Kopf hängen lässt, weil sie kein Wasser hat. Und dann gibt es Wasser und dann sieht man so lange. Also wenn sie noch nicht ganz tot ist, kommen die meisten Pflanzen wieder zum Leben. Das einzige FOMO, das wir eigentlich haben müssten, die einzige berechtigte Angst, etwas zu verpassen, ist, wenn wir nicht mit Jesus leben. Wenn wir nicht nach bei Jesus sind. Dann können wir wirklich das verpassen, was das Wichtigste ist für uns Menschen. Wenn wir mit Jesus leben, können wir eigentlich nichts verpassen, was wirklich wichtig, relevant und entscheidend für unser Leben ist. Weil bei ihm finden wir das, was wir schlussendlich suchen, was das Vakuum füllt, was das Loch kann stopfen kann, was der Drang wegnehmen kann. Ich muss doch irgendwo dazugehören. Wir dürfen zu ihm gehören. Wir dürfen bei ihm zur Ruhe kommen. Und genau das meint der Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 2 und 3. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich habe mich gefragt, ob das stimmt, dass in Jesus alle Schätze, alle von Erkenntnis verborgen sind. Warum jagen denn wir Christen auch noch manchmal an etwas mehr nach? Es gibt auch das christliche FOMO, oder? Es müsste noch ein bisschen eine grössere Segnung geben. Wir müssen doch noch ein bisschen mehr Verständnis haben. Und also, auch Christen sind manchmal völlig unruhig. So christliches FOMO. Angst, etwas zu verpassen. Ich muss das Buch auch noch lesen und ich muss in den Kongress auch noch gehen. Einfach, dass ich nichts verpasse. Aber Paulus sagt hier, mehr als Jesus gibt es nicht. Und darum, wenn wir Jesus haben, haben wir wirklich genug. Dann haben wir alles, was wir haben können. Das Gefühl, dass etwas fehlt im Leben eines Christen, haben wir meistens dann, wenn wir vor allem für Jesus leben, aber nicht mit ihm. Das ist ein oberflächliches Leben. Ich mache vielleicht alles christlich, alles richtig, aber eben für und nicht mit. Und Jesus sagt, hey, ich will mit dir leben, ich will Teil sein davon. Wenn wir mit Jesus leben, leben wir eine Quelle von Fülle und von Freiheit. Jesus und FOMO passen einfach nicht zusammen. Im Gegenteil, das einzige wirkliche Gegenmittel für FOMO ist ein Leben mit Jesus. FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, ist real. Genauso wie der Drang, irgendwo überall dabei zu sein. Weil wir all das Gute sehen, was man noch könnte. Aber genauso real und die Antwort auf das ist Jesus Christus selber. Und darum möchte ich mit dieser Aussage schließen, was das Leben von uns Christen wirklich bestimmen soll. Nämlich nicht der Drang, überall dabei zu sein, soll das Leben von uns bestimmen, sondern das Verlangen, mit Jesus zu sein. Bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Vielleicht habt ihr das gelesen, da heisst es noch Jomo. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Das heisst einfach, Jomo bedeutet the joy of missing out. Also die Freude, etwas zu verpassen. Wenn wir mit Jesus zusammen sind, können wir sogar Freude haben, wenn wir anders verpassen. Ich denke, dass wir euch nicht verpassen, dürftet ihr schon langsam vorkommen. Entschuldigung, ich habe schon fast verpasst, euch einzuladen. Aber ich denke, das ist das, was unser Leben als Christen prägen sollte, ausmachen. Nicht der Drang, überall dabei zu sein, soll das Leben von uns bestimmen, sondern das Verlangen, mit Jesus zu sein, mit ihm zu leben. Und so werden uns vom Holiker freie Jünger von Jesus, wenn wir mit ihm leben. Ich möchte euch einladen, für nach dem Gottesdienst, für einen Dialog im oberen Saal. Wenn ihr noch ein bisschen gerne mehr über das Thema reden oder wenn ihr auch sogar sagt, also Karl, das war jetzt völliger Quatsch, das sehe ich gar nicht so, möchte ich euch einladen, etwa am 4. ab 11 Uhr würden wir uns im oberen Saal treffen, einfach noch so für eine Austauschrunde. Zu diesem Thema, zu dieser Predigt. Wir würden eben so 4. ab starten und dann schauen wir mal, wie lange es geht. Es wäre schon, wenn einige kämen, einfach die, die wirklich sagen, hey, da möchte ich noch ein bisschen mehr diskutieren. Oder auch noch andere Sicht reinbringen. Und jetzt dürfen wir ein Lied singen, Jesus, lass mich frei sein. Und ich denke, es ist genau das. Es geht nicht für, es geht für mit Jesus. Gell? Das
ja,
drückt
genau.
Das Lied
aus. Ich habe vorhin gedacht, eigentlich passt das Lied sehr gut, das wir vor der Predigt gesungen haben. Oder?